Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gleich zwei Kapitel aus dem dritten Buch Mose stehen diesmal im Mittelpunkt. Zwei Kapitel, die inhaltlich zusammengehören und die man unter der Überschrift zusammenfassen könnte: Anweisungen für den Priesterdienst an der Stiftshütte. Anders als am Anfang des dritten Mosebuches geht es nicht so sehr darum, welche Opfergabe ein Priester für welchen Zweck darbringen soll, sondern andere Fragen rücken ins Blickfeld. Zum Beispiel, welche Voraussetzungen muss ein Priester für seinen Dienst mitbringen? Welche Verhaltensregeln sind zu beachten? Und wie steht es mit der inneren Einstellung? Alles das wird in den Kapiteln 21 und 22 zur Sprache gebracht. Ein tragisches Ereignis hatte dazu geführt, dass die Stiftshütte und der Priesterdienst in die Obhut nur eines der 12 Stämme Israels kam, nämlich in die Obhut des Stammes Levi. Ursprünglich hatte Gott es wohl anders geplant. Denn als die Israeliten am Berg Sinai ankamen, sagte er zu ihnen: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das heißt meines Erachtens, dass alle Stämme Israels in Bezug auf die Stiftshütte die gleichen Rechte und Pflichten bekommen sollten. Doch dann kam es zu dem Vorfall, dass die Israeliten das berühmte goldene Kalb als Götzenbild anfertigten, während sich Mose eine Zeit lang oben auf dem Berg Sinai aufhielt. Als er zurückkehrte, sah er die Bescherung und rief, Zitat, »Her zu mir, wer dem Herrn angehört.« Weiter wird im zweiten Buch Mose berichtet, da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Die Leviten waren also diejenigen, die sich als Erste zu ihrer Schuld bekannten und zu Gott zurückkehren wollten. Außerdem waren sie bereit, eine Strafaktion durchzuführen, die sich zum Teil auch gegen ihre eigenen Angehörigen richtete. Dadurch haben die Leviten, wie man im zweiten Mosebuch Kapitel 32 nachlesen kann, ihre Eignung zum Dienst an der Stiftshütte unter Beweis gestellt. Aaron, der auch zum Stamm Levi gehörte, wurde zum Hohenpriester und seine Söhne zu gewöhnlichen Priestern geweiht. Die anderen Leviten waren gewissermaßen ihre Helfer oder Assistenten. Zu ihrer Aufgabe gehörte auch die Bewachung der Stiftshütte. Ein Levit war von seinem 25. bis zu seinem 50. Lebensjahr für Gott tätig. Zum Stamm Levi zu gehören, war natürlich schon etwas Besonderes. Aber sich nur auf die eigene Herkunft zu berufen, reichte natürlich nicht aus. Vor allem von den Priestern wurde ein vorbildlicher Lebenswandel erwartet. Nun wird ja im Neuen Testament die Gemeinde Jesu als königliche Priesterschaft bezeichnet. Damit verbunden ist die Zusage, dass jeder, der zu Jesus Christus gehört, bildlich gesprochen, Zugang hat zum Gnadenthron Gottes. Ein Vorrecht, das im Alten Testament nur der Hohepriester hatte, wenn er einmal im Jahr das Allerheiligste der Stiftshütte betreten durfte. Dieses Vorrecht, das die Christen genießen, hat jedoch zur Folge, dass auch von ihnen ein vorbildlicher Lebensstil erwartet wird. Der Heilige Geist soll ihnen dazu die Kraft geben. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ist zu lesen: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Soweit eine grundlegende Erklärung dazu, was es heißt, im Sinne des Neuen Testaments zur königlichen Priesterschaft dazuzugehören. Zwei Kapitel weiter gibt Petrus ein paar praktische Hinweise dazu, wie sich das Priestersein im Alltag bemerkbar machen soll. Er schreibt: Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Während Petrus in den gerade vorgelesenen Versen vor allem das betont, was Christen tun sollen, erwähnt sein Kollege Paulus in den folgenden Versen aus dem Epheserbrief auch Dinge, die sie lieber sein lassen sollen. Paulus schreibt, »So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.« Christen sind also zu einem vorbildlichen Lebenswandel aufgerufen. Und wer eine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen möchte, sollte sich das sorgfältig überlegen. Denn wer eine Aufgabe übernimmt, der muss dieser Verantwortung auch gewachsen sein. Es ist ein Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. Aber aus diesem Vorrecht erwächst auch Verantwortung. Bevor ich mich dem Bibeltext aus dem 3. Mosebuch zuwende, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, möchte ich noch ganz kurz auf das Amt des Hohenpriesters zu sprechen kommen. Aaron war der erste Hohepriester des Alten Testaments. Er war eine Art Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Im Neuen Testament wird Jesus Christus an einigen Stellen als Hohepriester bezeichnet, weil er die Kluft zwischen Gott und Mensch ein für allemal überbrückt hat. Im Hebräerbrief Kapitel 7 heißt es über Jesus, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Soweit ein Zitat aus Hebräer 7. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass wir uns dem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose zuwenden. Zunächst Kapitel 21. In den Versen 1 bis 15 wird beschrieben, wie sich ein Priester verhalten soll, während im Rest des Kapitels bestimmte Kriterien genannt werden, die ein künftiger Priester erfüllen muss, um dieses besondere Amt antreten zu können. Aus Kapitel 21 lese ich zunächst die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, außer an seinen nächsten Blutsverwandten, an seiner Mutter, an seinem Vater, an seinem Sohn, an seiner Tochter, an seinem Bruder und an seiner Schwester, die noch Jungfrau und noch bei ihm ist, die keines Mannes Frau gewesen ist. An deren Leiche darf er sich unrein machen. Auf die meisten von uns wirkt es vermutlich recht befremdlich, dass die Verhaltensregeln für Priester damit beginnen, dass sie nicht mit Toten in Berührung kommen sollen. Ich erkläre mir das so, dass der Tod als Strafe für die Sünde angesehen wurde. Nicht für eine bestimmte Sünde, die der einzelne Mensch begangen hat, sondern für das Sündigsein des Menschen schlechthin, wie es beim sogenannten Sündenfall im Paradies erstmals zutage getreten ist. Das Verbot, Tote zu berühren, gilt dagegen nicht, wenn jemand von den engsten Angehörigen eines Priesters stirbt. Der Priester soll, wie jeder andere Mensch auch, die Möglichkeit haben, Gefühle zu zeigen und sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Vers 4. Sonst soll er, der Priester, sich nicht unrein machen an irgendeinem, der ihm zugehört unter seinem Volk. er würde sich entheiligen. Wer hier genau gemeint ist, von dem sich der Priester in Acht nehmen soll, um nicht verunreinigt zu werden, ist nicht ganz klar. Der hebräische Originaltext lässt verschiedene Deutungsmöglichkeiten offen. Auf jeden Fall forderte das Priesteramt eine strengere Absonderung von allem Unreinen, als es bei den anderen Leuten im Volk nötig war. Und ich muss Ihnen sagen, in mancherlei Hinsicht scheint es mir ratsam, diese Anweisung, in abgewandelter Form natürlich, auch heute zu beherzigen. Es gibt Orte und Situationen, die ich niemals als sündhaft bezeichnen würde. Und dennoch zucke ich zusammen, wenn ich höre, dass sich Mitchristen aus meiner Gemeinde an solchen Orten aufhalten bzw. sich freiwillig in bestimmte Situationen hineinbegeben. Und ich weiß ganz sicher, als Pastor oder als Diakon, als Ältester einer Gemeinde oder als Kindergottesdienstmitarbeiter habe ich dort nichts zu suchen, weil ich dadurch sowohl gläubige wie auch ungläubige Mitmenschen in Zweifeln bringen könnte, was die Ernsthaftigkeit meiner Berufung betrifft. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Verse 5 und 6 gehören inhaltlich zu den Versen davor, in denen es um den Tod von nahen Verwandten ging. Während wir nach dem Tod eines Angehörigen möglicherweise dunkle Trauerkleidung tragen, gab es damals völlig andere Trauerbräuche. Doch auf gar keinen Fall sollten die Israeliten und erst recht nicht die Priester heidnische Bräuche übernehmen. Darum heißt es in den Versen 5 und 6, Sie, die Priester, sollen auch keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch ihren Bart stutzen und an ihrem Leibe kein Mal einschneiden. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und nicht entheiligen den Namen ihres Gottes, denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, die Speise ihres Gottes. Darum sollen sie heilig sein. Auch im Neuen Testament werden diejenigen, die ein besonderes Amt ausüben, an ihre besondere Verantwortung erinnert. So heißt es etwa im Titusbrief, ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm und enthaltsam. Einige Punkte, die hier im Titusbrief genannt werden, erinnern mich wiederum an das, was für die alttestamentlichen Priester gelten sollte. In den Versen 7 und 9 unseres Bibeltextes wird ihr ganz persönlicher Lebenswandel ins Visier genommen. Und Vers 8 dazwischen betont, welch eine bedeutende Rolle ein Priester für die Menschen aus dem Volke spielt. Da heißt es, Sie sollen keine Hure zur Frau nehmen, noch eine, die nicht mehr Jungfrau ist oder die von ihrem Mann verstoßen ist, denn sie sind heilig ihrem Gott. Darum sollst du den Priester heilig halten, denn er opfert die Speise deines Gottes. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Wenn eines Priesters Tochter sich durch Hurerei entheiligt, so soll man sie mit Feuer verbrennen, denn sie hat ihren Vater entheiligt. Zuletzt in Vers 9 ist die unverheiratete Tochter eines Priesters gemeint. Nach damaligem Brauch stand sie unter der Aufsicht ihres Vaters. Durch ihr unehrenhaftes Verhalten versündigte sie sich gegen ihn, und zwar auf erhebliche Weise. Sie entheiligte ihn, heißt es hier. Das heißt, wenn ihr Verhalten nicht rigoros bestraft würde, so könnte ihr Vater seinen Dienst als Priester nicht mehr wahrnehmen. Was für den Priester und seinen Dienst an der Stiftshütte gilt, das gilt in verschärfter Weise auch für den Hohenpriester. In den Versen 10 bis 15 ist von ihm die Rede. Zunächst geht es, wie zuvor bei den gewöhnlichen Priestern, um sein Verhalten im Trauerfall und dann um die Wahl einer geeigneten Ehepartnerin. Mit Vers 16 erreichen wir den zweiten Abschnitt von Kapitel 21. Hier werden körperliche Gebrechen genannt, die einen Menschen von der Ausübung des Priesteramtes ausschlossen. Dazu gehörten Blindheit, Lähmungen, Entstellungen im Gesicht, bestimmte Hautkrankheiten sowie Missbildungen und andere Behinderungen. Ich bin mir voll bewusst, dass es manch einer Christin und manch einem Christen, der an einer Krankheit oder Behinderung leidet, in der Seele wehtun muss, einen solchen Text in seiner Bibel zu finden. Kein Arbeitgeber könnte es sich heutzutage erlauben, bei einer Stellenausschreibung eine Liste mit solchen Ausschlusskriterien zu veröffentlichen. Und so bleibt mir nur, auf einen Erklärungsversuch des jüdischen Schriftstellers Josephus zu verweisen. Er war ein Zeitgenosse der Apostel und meinte, die äußere Vollkommenheit der Priester sollte auf symbolische Weise auf die Vollkommenheit Gottes hinweisen. Gleiches gilt übrigens auch für die verschiedenen Opfergaben, die stets vollkommen sein mussten. Dieser Erklärungsversuch stellt mich zwar nicht ganz zufrieden, aber er scheint dennoch in die richtige Richtung zu gehen. Denn während in Vers 21 noch einmal bekräftigt wird, dass niemand unter den Nachkommen Aarons, der einen körperlichen Fehler hat, als Priester tätig werden darf, so heißt es in Vers 22, doch essen darf er die Speise seines Gottes vom Heiligen und vom Hochheiligen. Das heißt, auch wenn ein Nachkomme Aarons kein Priester werden konnte, so gehörte er doch zu den Leviten, für die ein Teil der Opfergaben bestimmt war. Das steht nun in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie in vielen heidnischen Völkern mit Kranken und Behinderten umgegangen wurde. Ich möchte Ihnen gern von einer Begebenheit berichten, die mich einerseits sehr traurig gemacht, mich dann aber auch ermutigt hat. Während meines Theologiestudiums unterrichtete ich eine Sonntagsschulklasse, zu der auch ein 14-jähriger Junge gehörte. Er war ein hervorragender Sportler, aber wegen einer Gaumenspalte hatte er einen nicht zu überhörenden Sprachfehler. Heutzutage kann man Kindern, die mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen sind, durch eine Operation häufig sehr gut helfen. Damals dagegen waren die medizinischen Möglichkeiten noch ziemlich beschränkt. Dieser Junge jedenfalls kam eines Tages zu mir und erzählte mir, dass er gern Pastor werden möchte. Ich versuchte ihm zu erklären, dass er ein wunderbarer Sportler sei, aber dass sein Sprachfehler ganz bestimmt ein Hindernis für den Predigtdienst sein würde. Ich gab ihm den Rat, sich möglichst eine andere Aufgabe zu suchen, durch die er für Jesus tätig werden könnte, ohne jedoch öffentlich reden zu müssen. Ich habe den Lebensweg dieses Jungen jahrelang verfolgt. Er absolvierte eine ordentliche Ausbildung und wurde Fußballtrainer an einer Universität. Viele lernten diesen jungen Mann als guten Sportler und charakterstarken Menschen kennen. Und wenn er dann seinen Mund aufmachte und ihnen von Jesus Christus erzählte, störte es keinen von ihnen, dass er noch immer diesen schwerwiegenden Sprachfehler hatte. In unserem Bibeltext aus dem dritten Buch Mose erreichen wir nun Kapitel 22. Auch dieses Kapitel besteht aus zwei Abschnitten. Die Verse 1 bis 16 handeln davon, wodurch ein Priester verunreinigt wird. Und in den Versen 17 bis 33 geht es um die vom Volk dargebrachten Opfertiere. Aus Kapitel 22 lese ich nun die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen, dass sie achtsam seien mit dem Heiligen der Israeliten, den Gaben, die sie mir heiligen, damit sie meinen heiligen Namen nicht entheiligen. Ich bin der Herr. So sage ihnen nun für ihre Nachkommen, wer von euren Nachkommen herzutritt zu dem Heiligen, das die Israeliten dem Herrn heiligen, und hat eine Unreinheit an sich, der wird ausgerottet werden vor meinem Antlitz. Ich bin der Herr. Das heißt, zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen sollte es also eine strikte Trennung geben. Opfergaben, die Gott geweiht waren und teilweise auch den Priestern zugutekommen sollten, durften nicht für andere Zwecke missbraucht werden. Dass alles seine Ordnung hatte, dafür waren die Priester verantwortlich. Ich denke, dieser Sachverhalt lässt sich auch auf unsere heutige Situation übertragen. Mit Opfern, seien es Sach- oder Geldspenden, muss jederzeit ordentlich umgegangen werden. Geld etwa, das für ein christliches Waisenhaus in Albanien gesammelt wird, darf selbstverständlich nicht zur Reparatur des Kirchendaches verwendet werden. Und bei der Aufstellung des Gemeindebudgets muss man die ganze Gemeinde im Blick haben und nicht nur Einzelinteressen. Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen 4 bis 9 werden nun verschiedene Dinge aufgezählt, die einen Priester für eine gewisse Zeit unrein machten. Verschiedene Krankheiten gehörten ebenso dazu wie das Berühren eines toten Menschen oder der Kontakt zu unreinen Tieren. Wenn ein Priester sich auf diese Weise unrein machte, sollte er für eine gewisse Zeit nichts von dem essen, was die Israeliten geopfert hatten und von dem ein Teil den Priestern zustand. Eben weil diese Opfergaben als heilig galten. Ich lese weiter ab Vers 10. Kein Fremder soll von dem Heiligen essen, noch des Priesters Beisasse, noch sein Tagelöhner. Wenn aber der Priester einen Sklaven für Geld kauft, so darf der davon essen. Und der Sklave, der in seinem Hause geboren wurde, der darf auch von seiner Speise essen. Wenn aber des Priesters Tochter die Frau eines Mannes wird, der nicht aus einer priesterlichen Sippe ist, so soll sie nicht von der heiligen Opfergabe essen. Wird sie aber eine Witwe oder verstoßen und hat keine Kinder und kehrt zurück in ihres Vaters Haus, so darf sie essen von ihres Vaters Speise wie in ihrer Jugend. Aber kein Fremder soll davon essen. Unerbittliche Strenge trifft hier wieder einmal auf anrührendes Erbarmen. Die Regelungen, die hier genannt werden, sollten später ja auch dann Gültigkeit haben, wenn die Israeliten das Land Kanaan eingenommen und unter sich aufgeteilt haben würden. Der Stamm Levi sollte dann als einziger Stamm Israels kein Land zugewiesen bekommen. Dafür erhielten die Leviten den 10. Teil aller Erträge aus dem Ackerbau und der Viehhaltung, sowie einen Anteil von den Opfergaben der Israeliten. Was die Priester betraf, so sollte keiner, der nicht im engeren Sinn zur Großfamilie eines Priesters gehörte, etwas davon abbekommen. Undenkbar, dass etwa jemand aus einem heidnischen Volk etwas zu sich nahm, was eigentlich Gott geweiht war. Ein Sklave dagegen, der eine feste Bindung zur Familie eines Priesters hatte, durfte an einer Opfergabe beteiligt werden. Ebenso eine verwitwete oder verstoßene Frau, die in das Haus ihres Vaters zurückgekehrt war. Die Verse 14 bis 16 handeln davon, dass Opfergaben, die versehentlich entheiligt wurden, ersetzt und durch eine Art Strafzahlung ergänzt werden mussten. Und damit komme ich nun schon zum zweiten Teil von Kapitel 22. Er handelt von der Beschaffenheit der Opfertiere, die vom Volk dargebracht wurden. Natürliche Missbildungen, Hautkrankheiten, Wunden und Knochenbrüche, das waren alles Fehler, die das Tier als Opfer untauglich machten. Auch kastrierte Tiere, wie sie oft von Ausländern angeboten wurden, durften nicht geopfert werden. Außerdem sollte jedes Opfertier mehr als 7 Tage alt sein. Solche Bibelabschnitte erscheinen uns nicht besonders erbaulich, aber sie haben ihre Berechtigung. Denn ein Tier konnte einen beträchtlichen Wert für seinen Besitzer haben. Kein Wunder, dass manch einer dachte, Gott wird es bestimmt nicht merken, wenn ich ihm ein lahmendes Tier unterschiebe. Es wird ja ohnehin geschlachtet, bevor es als Opfer dargebracht wird. Und wenn wir wieder durch die Wüste ziehen, ist solch ein lahmendes Tier ohnehin nur ein Hemmnis. Aber genau das war der springende Punkt. Durch einwandfreie Opfergaben sollten die Israeliten unter Beweis stellen, wie viel Gott ihnen bedeutete. Im Buch des Propheten Maleachi wird berichtet, wie Gott die Israeliten einmal zur Rede gestellt hat, weil sie genau dazu nicht bereit waren. Da heißt es in Kapitel 1, »Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse, und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Soweit einige Verse aus dem Buch Maleachi, die davon handeln, wie Israeliten ihrem Gott ein paar preisgünstige, sprich minderwertige Opfergaben unterjubelten. Aus dem dritten Buch Mose Kapitel 22 möchte ich nun noch die Schlussverse ab Vers 31 vorlesen. Gott sprach zu Mose: Darum haltet meine Gebote und tut danach. Ich bin der Herr. Entheiligt nicht meinen heiligen Namen, damit ich geheiligt werde unter den Israeliten. Ich bin der Herr, der euch heiligt, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr. Die Israeliten als ganzes Volk waren dazu berufen, Gott die Ehre zu geben und ihm zu gehorchen. Aus dem Sklavendienst in Ägypten hatte er sie nicht befreit, weil sie bessere Menschen gewesen wären als die Ägypter, sondern aus lauter Gnade, weil er es wollte und weil er ihre Klagen hörte. Allein aus Gnade hat er rund 1500 Jahre später auch seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So hat Jesus es selbst einmal ausgedrückt. Und so wie Gott wollte, dass die Israeliten heilig sind, weil er als ihr Gott heilig ist, so will er auch sie und mich zu Heiligen machen. Nicht zu solchen Heiligen, die eines Tages mit einem Heiligenschein herumlaufen, sondern zu Heiligen, die sich notfalls auch die Hände schmutzig machen und sich die Füße wund laufen. Und die sich trotzdem darüber freuen, dass sie Gottes Kinder sind. Paulus schreibt im ersten Kapitel seines Kolosserbriefes: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Die nächsten drei Kapitel im dritten Buch Mose handeln von Festtagen und von besonderen Zeiten, die von den Israeliten beachtet, gefeiert und eingehalten werden sollten. Drei davon werden wir in der nächsten Sendung etwas genauer unter die Lupe nehmen, nämlich den Sabbat, das Passafest und das Fest der Erstlingsgaben. Alle drei sind so viel mehr als nur arbeitsfreie Tage oder Gedenktage, die an zurückliegende Ereignisse erinnern. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Also, auf Wiederhören, bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.